Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien hier aus dem Hauptquartier der praktizierenden Lebensfreude zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 16. Juli 2025. Die Einleitung wird immer länger. Bitte haben Sie Verständnis. Ich muss mich so früh am Morgen, vor allem nach einer kurzen Nacht, immer wieder sammeln, meine Gedanken kalibrieren und meinen Verstand in den Ausnahmezustand spontaner Reflexionen hinein katapultieren. Und das erfordert eben eine gewisse Aufwärmzeit, aber ich bemühe mich, sie nicht allzu weit, allzu lange ausufern zu lassen. Schön sind Sie da, das werden die schnellsten 20 Minuten Ihres heutigen Tages und garantiert nach der Sendung fühlen Sie sich besser als vorher, wobei, wenn ich dann jeweils die Titel setze, denke ich immer, um Himmels Willen, was hast du jetzt da wieder an Negativismus verbreitet? Aber eben, es läuft ja auch vieles Scheps da draußen in der Welt, aber umso wichtiger ist es, diesem Grauen in den Abgrund, diesem Grauen ins Gesicht zu sehen, gewissermaßen, um daraus eben doch eine gewisse Lebenszufriedenheit rational ableiten zu können. Jetzt aber eine ungebrochen positive Nachricht. Neutralität, die sitzt, man trägt wieder Weltwoche. Und Sie haben die Chance, die neue auf 1291 Exemplare limitierte Neutralitätskappe der Weltwoche käuflich zu erwerben. Eine augenzwinkende Referenz auch an bestimmte Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Make Switzerland neutral again. Die neue exklusive Massenbewegung aus dem Herzen Europas. Make Switzerland neutral again. Und ich sage das als Schweizer ganz bewusst auch an die Nichtschweizer, denn die Neutralität ist ja ein Sicherheitsinstrument für unser Land, aber sie ist eben auch ein Instrument, sie ist eben auch nützlich für die Welt, denn solange es einen weißen Flecken gibt wie die Schweiz, wo man auch im Krieg sich treffen kann, wo die Kriegsparteien zusammenkommen können, ein Abklingbecken des weltpolitischen Wahnsinns sozusagen, gibt es eben Hoffnung. Make Switzerland neutral again. Das können Sie bekommen. Ein wunderbares Geschenk auch an sich selber oder an andere. Zum 1. August, das ist ja der schweizerische Nationalfeiertag, seit 1291, darum die 1291 Exemplare, durchlebt, durchzieht eine evolutionär ungebrochene Linie staatlicher Entwicklung die Geschichte unserer Eidgenossenschaft. Im Weltwoche-Shop sind Sie dabei, weltwoche.ch/neutral, weltwoche.ch/neutral. Wäre doch schön, wenn man auch in Deutschland die eine oder andere Neutralitätskappe auf der Straße erblicken könnte. Und Sie würden auch feststellen, wie groß ist die Toleranz, die Neutralitätstoleranz Ihres persönlichen Umfelds. Was ändert sich an der Militärhilfe für die Ukraine? Noch wirkt der neue Trump-Plan unausgereift und vage. Lassen Sie mich hier am Anfang das Wichtigste gleich vorwegnehmen. Frieden in der Ukraine wird es nur mit, nicht gegen Russland geben. Erstens, Frieden wird es in der Ukraine nur mit, nicht gegen Russland geben. Also alle Versuche, hier militärisch den Krieg noch auf die Seite der Ukraine zu zwingen, führt in den Abgrund. Das ist eine Heraufbeschwörung ganz gefährlicher Szenarien. Wir haben sie hier schon öfters durchdekliniert. Wenn sie eine Atommacht, die sich existenziell bedroht fühlt, und das ist eine Tatsache in der Ukraine, die faktische NATO-Einverleibung der Ukraine stellt aus russischer Sicht eine existenzielle Bedrohung ihrer Sicherheit und Souveränität dar. Deshalb wehren sich die Russen dagegen. Und sie werden alles unternehmen, um diese existenzielle Bedrohung auszuschalten, weil es ihnen da auch um den Kernbestand ihrer Staatlichkeit geht. Jetzt können Sie des Langen und Breiten sagen, ja, das sind Einbildungen, die sind verrückt geworden, Putin hat durchgedreht in seinem Corona-Bunker. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Russen verhalten sich genauso, wie auch andere Großmächte, allem voran die Amerikaner, sich in der gleichen Situation verhalten haben. Also muss man das ernst nehmen. Und je mehr man eine Atommacht in Bedrängnis bringt, eine Großmacht in Bedrängnis bringt, wenn sie sich existenziell bedroht fühlt, desto gefährlicher wird es, weil dann die Neigung zunimmt, taktische Atomwaffen einzusetzen. Und die Russen haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie dies tun werden. Ich habe gerade einen Artikel mir übersetzen lassen aus einem russischen Magazin, Profil, sehr interessant, von einem Dimitri Trenin, der argumentiert, dass wir bereits im Dritten Weltkrieg angekommen seien und dass der Westen vergessen habe, die Virulenz des Gleichgewichts des Schreckens, dass man hier gar nicht mehr realisiere, dass es Atomwaffen gäbe und man müsse sozusagen präventiv eine Atomwaffe einsetzen, eine taktische Waffe zünden, um dem Westen in Erinnerung zu rufen, wieder, worum es eigentlich geht. Und das sind Stimmen rechts vom russischen Präsidenten, die namhaft sind, die man nicht einfach wegwischen soll. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und deshalb sage ich, Frieden in der Ukraine wird es nur mit, nicht gegen Russland geben. Wie sind die Maßnahmen von Donald Trump nun einzuschätzen? Es hagelt Kritik aus realistisch, also jetzt im Sinne des politischen Realismus, realistischen amerikanischen konservativen Kreisen. Etwa Professor John Mearsheimer hat sich dazu in einem Gespräch sehr interessant auf dem Internet geäußert. Er sagt, diese Maßnahmen bringen überhaupt nichts, ist die Fortsetzung der Biden-Politik 2.0. Die Amerikaner hätten auch gar nicht genügend Waffen, um die Ukraine in Stand zu versetzen, hier tatsächlich auf dem Schlachtfeld noch ein Wunder zu vollbringen. Das sei faktischer Wunderglaube, auch jetzt dieses neueste Ultimatum, 50 Tage, sonst hagelt es Sanktionen. Das sieht Professor Mearsheimer als völlig ineffektiv, an, das werde gar nichts bringen, das sei delusional, das sei eine Selbsttäuschung. Und eben nicht Putin habe Trump getäuscht und Trump habe das jetzt gemerkt, was für ein Täuscher, Trickser und Killer da der russische Präsident sei. Nein, Mearsheimer argumentiert, Trump habe sich selber getäuscht, habe sich da einer Illusion hingegeben, als er glaubte, man könne jetzt einfach mit den Russen ein bisschen zusammensitzen und sagen, ja, machen wir doch einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe. Also große Skepsis da von amerikanischer Seite. In Russland zeigt man sich unbeeindruckt. Wir schauen eben auch die russischen Quellen an, weil man beide Seiten einer Medaille, beide Seiten einer Sache immer betrachten sollte. Und auch dort wird das nicht als nun Game Changer wahrgenommen. Meine persönliche Meinung ist, dass Trump hier nicht auf Biden 2-0 macht. Ich glaube, es ist ein Balanceakt, den er versucht. Ich glaube, das Bestreben auf dem Verhandlungsweg, den Frieden herbeizuführen, ist da. Aber Trump, vielleicht verzweifelt, frustriert, merkt, dass er mit seinen Vorschläge nicht durchdringt und umgekehrt scheint er eben nicht bereit zu sein, sich auf die russische Position einzulassen. Ich werde dann dazu noch etwas sagen. Also er vermischt jetzt hier Zuckerbrot und Peitsche, wie wir es von ihm kennen. Und in diesem Zusammenhang ist interessant, es gab gestern Gerüchte, gestreut von der Financial Times, dass Trump Zelensky ermuntert haben solle, Langstreckenwaffen gegen St. Petersburg und Moskau einzusetzen. Nun dementiert Trump diese Meldungen, sieht sich genötigt, Schubumkehr zu geben und zu sagen, nein, das stimme überhaupt nicht. Er habe im Gegenteil Zelensky ganz klar darauf hingewiesen, dass er diese Form von Eskalation mit amerikanischen Waffen, die dann übrigens die Europäer zahlen dürfen, herzliche Gratulation, dass er dies ausdrücklich nicht wünsche. Also Trump hier nicht plötzlich vom Friedensengel, vom Diplomatie-Trump zum Kriegsfalken mutiert, ein Balanceakt, aber selbstverständlich ist eben auch er umzingelt von Falken, von sehr konservativen, russophobischen amerikanischen Politikern. Und das ist ja insgesamt das Problem im Westen, dass man sich da in diese Wahnsinnskammern, diese Gummizellen der Russophobie hineingesteigert hat. Und wenn man eben in diesen Feindbildern schwelgt, dann kommt man eben nicht an den Punkt, wo man mit den Russen und nicht gegen die Russen einen Frieden in der Ukraine machen muss. Nun, die russische Position. Man muss sie nicht mögen, aber sie ist konstant und sie ist konsistent. Die Russen sagen, eine NATO-Mitgliedschaft, auch eine faktische, so wie sie eben vollzogen wurde in der Ukraine, ist für uns eine existenzielle Bedrohung unserer Sicherheit und unserer Souveränität. Das wollen wir nicht. Und weil wir mit den diplomatischen Bestrebungen gescheitert sind, sehen wir uns gezwungen, mit kriegerischen Mitteln unsere Sicherheitsinteressen zu bekräftigen. Das hat dieser Tage Präsident Putin in einem langen Interview mit einem staatlichen Fernsehsender Russland 1 und diesem bebrillten Interviewer, der ihn da begleitet wie ein Schatten dieses Senders. Ich habe ihn auch mal kennengelernt auf einer meiner Reisen in Russland. Das hat er in einem Interview des länger und breiten erklärt. Er hat gesagt, wir haben immer wieder diplomatische Vorstöße gemacht, aber die sind zurückgeschmettert, die sind zurückgewiesen worden und jetzt müssen wir es halt entsprechend so machen. Und er hat auch erklärt, dass eben der Ukraine-Krieg aus russischer Sicht eine existenzielle Bedrohung darstelle. Insofern eben, als es darum gehe, diese Bedrohungen einer NATO-Ukraine, eines Anti-Russland auszuschalten und das zurückgeht natürlich auf die westlichen Einmischungen, nicht zuletzt und vor allem auch damals 2014 bei diesem Putsch in Kiew, als eine russlandfeindliche Regierung an die Macht gehievt wurde. Jetzt sagen natürlich die Kritiker im Westen, Putin hat Wahnvorstellungen, das ist Paranoia, aber ich sage, nein, man muss das realistisch wertneutral anschauen. Ich glaube, dass sich die Russen hier rational verhalten im Sinne einer Großmacht. Andere Großmächte, allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika, haben in ähnlichen Situationen oder vielleicht nicht einmal so stark bereits exponierten Situationen ganz gleich und ähnlich sich verhalten. Ich meine, die Russen haben immerhin 8 Jahre lang gewartet mit ihrer militärischen Operation, wie sie sagen, und zwar in unmittelbarer Nähe ihrer Landesgrenzen auf einem Gebiet, das ja die Russen mental durchaus noch für sich beanspruchen. Die Amerikaner haben ja viel alerter schon zurückgeschlagen, wenn sie ihre Interessen in Vietnam, in Afghanistan oder im Irak bedroht sahen. Haben sie ja keine Sekunde gezögert. Oder damals, Sie erinnern sich, wir haben darüber gesprochen, Kuba-Krise 1962, als Chruschtschow, der sowjetische Generalsekretär, Atomraketen dort stationieren wollte, als Gegenmaßnahme zu den bereits in der Türkei stationierten US-Atomraketen. Da haben die Amerikaner mit einem Weltkrieg gedroht, mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Man hat sich dann glücklicherweise geeinigt. Also jetzt so zu tun, als sei da Putin ein seitenverkehrter Napoleon, der aus dem Osten in den Westen einmarschiere, das halte ich für kompletten Unsinn und das ist auch nicht ernst zu nehmen. Lassen Sie mich jetzt aber noch etwas zur russischen Seite sagen und zu einem Kalkül von Donald Trump, das meines Erachtens in den Medien zu kurz kommt. Und dass man doch ihm auch zubilligen muss vor dem Hintergrund der Kritik, dass jetzt diese Maßnahmen nichts bringen würden. Ich bin auch der Auffassung, dass man mit diesen Waffenlieferungen, mit diesen Sanktionen, die er jetzt angekündigt hat, dass man damit nicht jene Wunderwaffe entdeckt hat, um diesem Krieg eine neue Wende zu geben. Aber man wird diesen Krieg verlängern. Es wird dazu führen, dass noch mehr Ukrainer sterben und die Ukraine wird noch mehr Territorium verlieren. Das ist eine Tragödie und es wäre ganz dringend gefordert, dass sich da die Kriegsparteien zusammensetzen. Auf der anderen Seite spekuliert Trump allerdings, dass er eben davon auszugehen scheint, dass die Russen diesen Krieg auch nicht ewig weiterführen können, dass ihnen irgendwann die Luft ausgehen könnte und Trump und Putin eben kein ukrainisches Vietnam haben möchte. Denn die Russen haben natürlich auch große Probleme auf dem Schlachtfeld. Ihre Truppen rücken voran, sie gewinnen, sie sind am Gewinnen mit Ach und Krach, aber die Geländegewinne sind nicht entscheidend. Es gibt viel Inkompetenz, dumme politische und militärische Führung dann im Einzelnen und diese militärische Spezialoperation, die Putin ja so benannt hat, weil eben eine Kriegserklärung, die Ausrufung des Kriegszustands in Russland auf Unverständnis stoßen würde und große Proteste auch und ein Gegrummel, ein Brodeln in der Gesellschaft hervorrufen würde, was ihnen zeigt, dass eben der russische Präsident auch nicht machen kann, was er will. Aber eben eine begrenzte militärische Spezialoperation ist vom ganzen Ressourceneinsatz her nicht geeignet, einen Krieg dieser Größenordnung zu führen. Das ist ein Problem. Und die Russen haben diese Probleme. Und Trump zieht jetzt da die Schraube an, in der Hoffnung, dass er damit eben den russischen Präsidenten zu Verhandlungen nötigen könnte. Und ich glaube trotz allem, dass das ihm so nicht gelingen wird, denn die russische Position, eben man muss sie nicht mögen, sie ist klar. Sie sagen, keine NATO Ukraine, die NATO muss weg, hier muss eine neutrale Situation entstehen der ukrainischen Staatlichkeit und wir verlangen auch die Anerkennung der vier jetzt militärisch eroberten Oblaste plus eine Anerkennung der Krim als russische Territorien. Das sind die konsistenten, konstanten Bedingungen eines Friedensschlusses für Russland und solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wird Russland diesen Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden zu seinen Gunsten. Und dieser Krieg, und da macht es sich der Westen eben zu einfach, dieser Krieg ist nicht einfach von Russland entfacht worden. Putin hat den Krieg entfesselt, aber provoziert worden ist er durch die NATO-Osterweiterung, durch die Amerikaner und die Ukrainer. Präsident Zelensky haben ihn nicht verhindern mögen, wohl auch verführt durch die westlichen Unterstützer. Also müssten diese drei Kriegsparteien jetzt schleunigst zusammensitzen, um eben doch noch auf dem Verhandlungsweg unter Berücksichtigung und Anerkennung der russischen Position einen Frieden herbeizuführen. Das wäre gut auch für die Wiederherstellung, die Wiedergesundung der Beziehungen. Denn vor allem Deutschland ist doch auf gute Beziehungen mit Russland angewiesen. Wir brauchen auf der Welt auch nicht nur des Friedens, sondern auch des Wohlstands zuliebe eine Zusammenarbeit und nicht eine Konfrontation zwischen den Großmächten. Und wenn man das jetzt einfach so laufen lässt, wenn man den Krieg nicht auf dem Verhandlungsweg nach Berücksichtigung russischer Interessen beendet, dann werden die Russen diesen Krieg gewinnen. Man wird dann eine eingefrorene Situation haben und vergiftete Beziehungen, verpestete internationale Verhältnisse mit Misstrauen und einer Zeit dumpfer Spannungen, anhaltender Spannungen. Und das gelte es zu vermeiden. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man doch noch versucht, eine diplomatische Lösung zu finden. Aber leider ist das jetzt nach dieser Woche in weitere Ferne gerückt. Das ist ein Thema, das ich jetzt hier als etwas persönlicher Warte ausführlicher kommentiert habe. Wenn wir in die Zeitungen blicken, ist das da auch abgehandelt. Was ändert sich nun an der Militärhilfe? Noch wirkt der neue Trump-Plan unausgereift und vage, zum Beispiel die NZZ heute Morgen. Die Slowakei sperrt sich mit ihrem Ministerpräsidenten Fico gegen weitere Russland-Sanktionen der Europäischen Union. Und die NZZ hier kommt mit paranoiden Szenarien. Russland und China könnten einen Zweifrontenkrieg gegen den Westen starten. Europa muss mit allen Szenarien rechnen. Ja, man kann sich natürlich auch in so eine Kriegsparanoia hineinsteigen und dann ein Verhalten an den Tag legen, das die Russen und die Chinesen tatsächlich dereinst motivieren könnte, so einen Krieg zu starten. Ich hoffe, man kommt da noch rechtzeitig aus dieser verfahrenen, verbarrikadierten eigenen Lage wieder hinaus. Aus solchen Schlagzeilen eben hier die NZZ spricht, das komplette Unverständnis der Kriegsursachen in der Ukraine. Wer eben einen Krieg beenden will, der muss die Kriegsursachen beseitigen. Und dieser Krieg ist eben nicht einfach unipolar von Russland ausgegangen. Ich habe es gesagt, dieser Krieg ist von Russland entfesselt worden durch den Einmarsch im Februar 22, aber er ist eben provoziert worden durch die Amerikaner und von den Ukrainern, verführt wohl auch durch die westlichen Unterstützer, billigend in Kauf genommen. Eine gute Nachricht, in der Schweiz treffen sich Vertreter Russlands und der Ukraine erstmals wieder in Genf zu Gesprächen. Das ist etwas Erfreuliches. Trump, keine Langstreckenraketen. Zelensky sollte nicht auf Moskau zielen. Dies die Dementis, die wir bereits angesprochen haben, sind auch heute in den deutschen Medien das ganz große Thema. Unter Putin herrscht nur das Gesetz der totalen Angst. Ja, immer mehr steigern sich die deutschen Mainstream-Medien in diese Feindbilder hinein. Und mit dieser ganzen Dämonisierung Russlands verbarrikadiert man sich natürlich erst recht den Weg zu einem Friedensschluss. Und diese geistige Aufrüstung, die da stattfindet in den Redaktionen, die finde ich hochgradig bedenklich. Und wenn man ab und zu in die russischen Quellen schaut, das können sie ja in Deutschland nicht tun, weil das meiste verboten ist, ist eben auch eine Dummheit sondergleichen, die man ihnen da zumutet. Wenn sie in die russischen Quellen sehen, dann gibt es dort namhafte Publizisten, die zum Schluss kommen, und das ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, dass sich Europa quasi in einen mentalen Kriegszustand gegen Russland jetzt hinein katapultiert. Und so werden ja auch diese Trumpschen Vorstöße jetzt gelesen. Iran schiebt Hunderttausende Afghanen ab. Also die Afghanen offensichtlich auch im Iran eine schwer integrierbare Personengruppe. Die Frau Brosius-Gersdorf ist ein großes Thema in der deutschen innenpolitischen Publizistik. Also die Kandidatin für das Verfassungsgericht, die weitgehende Liberalisierungen befürwortet im Bereich des Abtreibungsrechts. Es ist sehr interessant, was das jetzt für Reaktionen hervorruft, und das finde ich ein gutes Zeichen, dass hier den Leuten das unheimlich ist, und zwar nicht nur sehr gläubigen Leuten, sehr religiösen Leuten, sondern ganz allgemein, dass es Leute gibt, die sagen, da stimmt doch etwas nicht, wenn hier eine Richterin installiert werden soll, die dem Staat das Töten ungeborenen Lebens erleichtert. Das ist doch eine komplette Fehlentwicklung, die man auf keinen Fall mitmachen darf. Dass wir darüber jetzt eine Diskussion haben in Deutschland, das ist sicherlich keine schlechte Nachricht. Trump droht, Putin siegt, und morgen erscheint die neue Weltwoche mit vielen interessanten Artikeln, übrigens auch zu China. Da sind Entwicklungen im Gange, da sind politische Vorgänge zu beobachten, die bei uns noch gar nicht registriert worden sind. Mehr davon dann in unserer morgigen Ausgabe. Jetzt noch das Zitat des Tages. Wir haben in der Schweiz ja auch eine Juso, also die Jungsozialisten, und die Juso-Chefin, eine Miriam Hostetmann, hat sich folgendermaßen zitieren lassen. Früher habe ich an Gott geglaubt, jetzt finde ich Halt und Hoffnung in der Politik. Unbezahlbar, das ist die Säkularreligion des Sozialismus. Früher habe ich an Gott geglaubt, jetzt finde ich Halt und Hoffnung in der Politik. Sie sehen also, liebe Deutsche, liebe Österreicher, Liechtensteiner und von wo auch Sie uns immer zuschauen mögen, Sie sehen also, wir haben auch in der Schweiz interessante Politiker am Start. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Bleiben Sie uns gewogen, und ja, wir melden uns zeitnah zurück.